ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, Theresa und ich freuen uns sehr auf die Einladung von Renaud hin, hier heute mit Ihnen gemeinsam Gottesdienst zu feiern und predigen zu dürfen. Theresa und ich haben uns gemeinsam in Vorbereitung auf die heutige Predigt mit dem Text beschäftigt. Online, über Zoom, haben wir uns ausgetauscht und deswegen sind wir besonders froh, heute hier live mit echten Gegenüber unsere Gedanken und Erkenntnisse mit Ihnen teilen zu können. In Form eines Dialogs soll es um den eben schon gehörten Text aus dem ersten Thessalonicher Brief gehen. Wie war denn noch gleich der Beginn des Textes, Theresa?
Der Briefabschnitt beginnt folgendermaßen. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann.
Klingt für mich erstmal nicht nach leichter Kost. Was wissen wir denn überhaupt über diesen Brief?
Ja, das stimmt. Es handelt sich bei diesem Brief um den ältesten Brief von Paulus. Er schrieb ihn an die Gemeinde in Thessaloniki. Unser Briefabschnitt ist Teil eines längeren Briefes, den Sie vielleicht auch schon einmal selbst gelesen oder gehört haben. In diesem Abschnitt handelt es sich um eine Ermahnung bzw. eine Bitte, die direkt an die Gemeinde adressiert ist und in welche wir heute mit eingeschlossen sind. Es ist eine Auflistung der Ermahnung und Bitten, die den Christinnen und Christen in Thessaloniki helfen sollen, den richtigen Umgang in der Gemeinde zu finden. Besonders im Hinblick auf die Parousie-Erwartung. Die Gemeinde hofft auf die baldige Wiederkunft Jesu Christi. Doch diese setzt nicht sofort ein. Während der Wartezeit sollen die Gemeindemitglieder aufeinander achten und diejenigen zurechtweisen, die kein geregeltes Leben führen. Die Ängstlichen sollen ermutigt werden und um die Schwachen soll sich gekümmert werden. Es muss besondere Geduld geübt werden und einander und allen nur Gutes getan werden. Allen nur Gutes tun, das scheint mir unmöglich. Es wäre wünschenswert, wenn es in unserer Gesellschaft so zugehen würde. Aber das ist doch utopisch, oder? Vielmehr braucht es wirkliche Anstrengung, diese Ermahnung in die Praxis umzusetzen.
Das stimmt. Eine solche Auflistung zu verfassen, ist eine Sache. Aber sich auch an sie zu halten, ist etwas anderes. Gerade in Pandemiezeiten haben die meisten vielleicht unter uns die Regeln, an die wir uns alle halten müssen, schon satt. Und in diesem Brief sind es ja jetzt auf einmal auch ganz schön viele Regeln. Es geht jedoch nicht nur um Alltagsregeln, sondern eben um Gemeinderegeln, die das Miteinander bestimmen sollen. Sich an alle zu halten, scheint aber kaum ohne fremde Hilfe möglich.
Genau, dafür bedarf es Gottes Hilfe. Und deshalb heißt es weiter, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.
Alle Zeit fröhlich sein, da musste ich erst mal stutzen. Natürlich bin ich sehr gerne fröhlich, aber wenn ich in diesen Tagen die Nachrichten höre, dann fällt es mir wirklich schwer, fröhlich zu sein. Ja, es erscheint mir beinahe unangebracht. Ich kann doch nicht fröhlich sein, wenn ich das unermessliche Leid sehe, das die Menschen derzeit in anderen Teilen der Welt ertragen müssen. Wenn ich an die Angst und Verzweiflung der zurückgelassenen Menschen in Afghanistan zum Beispiel denke oder mir die Umweltkatastrophen auch in Deutschland in den letzten Monaten vor Augen führe. Wie geht es denn dir damit, Theresa?
Also ich stimme dir da vollkommen zu. Das Gefühl, das du beschreibst, kenne ich nur zu gut. Man fühlt eine gewisse Machtlosigkeit in Bezug auf das Geschehene auf der Erde. Aber in dem Text nehme ich auch genau das Gegenteil wahr. Es geht darum, nicht in dauerhafte Traurigkeit zu verfallen und daraufhin nichts mehr machen zu können, gelähmt zu sein. Man soll alle Zeit fröhlich sein. Das hört sich erstmal schwierig an, klar. Aber was doch sehr beeindruckend ist, dass nach der Fröhlichkeit direkt das Beten angesprochen wird. Die Kommunikation mit Gott wird also unmittelbar mit der Fröhlichkeit in Verbindung gebracht und kann uns dabei helfen, mit dem Leid und den negativen Ereignissen umzugehen.
Betet ohne Unterlass. Da kam mir direkt das orthodoxe Herzensgebet in den Sinn, das wir bei der ökumenischen Fortbildung letztes Jahr kennengelernt haben, auf der wir zusammen mit Renaud teilgenommen haben. Dieses Herzensgebet, das auch Jesusgebet oder immerwährendes Gebet genannt wird, soll ununterbrochen, also bei allem, was man tut, gebetet werden. Nicht unbedingt laut, sondern als innerliches Gebet. Es gibt dabei keinen einheitlichen Gebetstext, jedoch wird stets der Name Jesus angerufen. Es ist in den Orthodoxen ein sehr verbreitetes Gebet und besonders bei orthodoxen Mönchen ein fester Bestandteil ihrer Glaubenspraxis. Und in der Vorbereitung las ich dann auch noch, dass mit dem Herzensgebet tatsächlich diese Aufforderung aus dem 1. Thessalonicher Brief "Betet ohne Unterlass" Genüge getan werden soll.
Ich erinnere mich an das Herzensgebet, das du eben angesprochen hast, Lena. Es ist eine christliche Meditationsform und erfordert Einübung, wobei es weniger um die Anzahl der Gebete, sondern um die Regelmäßigkeit und Intensität des Betens gehen sollte. Dafür kann die Einfachheit des Jesusgebetes eine Hilfe sein, aber natürlich können wir auch so regelmäßig den Kontakt zu Gott suchen. Ich bin seit diesem Jahr zum Beispiel Teil einer katholischen Glaubensgruppe, in der wir eine bestimmte Form des Betens entdecken und einüben. Jede und jeder für sich. Und dann tauschen wir uns einmal im Monat darüber aus. Es handelt sich um das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit von Ignatius von Loyola, was auch das Fünf-Finger-Gebet genannt wird. Es geht darum, Gott in seinem Alltag stärker wahrzunehmen und mit Gott in Beziehung zu sein. Wir werden eingeladen, regelmäßig den Tag Revue passieren zu lassen und Gott für die guten, aber eben auch für die schwierigen und schlechten Dinge, die uns an diesem Tag widerfahren sind, zu danken. Wichtig ist, dass man einfach mal selbst dabei ist und sich unter Gottes Schutz stellt.
Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Im Vorfeld habe auch ich mir viel Gedanken über meine eigene Gebetspraxis gemacht und überlegt, wie oft ich eigentlich außerhalb des Gottesdienstes bewusst zu Gott bete. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich neben den ganz bewussten Gebeten im Alltag, für die ich mir dann auch extra Zeit nehme, auch häufig unbewusst oder in Gedanken bete, ohne groß darüber nachzudenken. Vielleicht kennst du das ja auch, oder vielleicht kennen Sie das auch. Da sucht man den Kontakt zu Gott, ganz spontan und manchmal ohne es richtig zu realisieren. Zum Beispiel der Ausruf "Gott sei Dank" ist ja auch ein kleines Gebet. Und auch wenn es heutzutage häufig als Floskel gebraucht wird und sich auch im alltäglichen Sprachgebrauch von nichtchristlichen Menschen findet, zeigt es doch, dass ein überraschendes Ereignis ohne mein Zutun glücklich ausgegangen ist. Und deshalb sagen wir dann "Gott sei Dank". Gott sei Dank ist es meines Fehlers trotzdem noch einmal gut gegangen. Gott sei Dank ist das Unmögliche möglich geworden. Gott sei Dank ist das, woran ich schon nicht mehr geglaubt habe, doch eingetreten. Und auch wenn man das manchmal so dahin sagt, Gott sei Dank, kommt darin doch meine eigene Unzulänglichkeit zum Ausdruck. Da werde ich mir bewusst, dass Gottes Gnade auch in meinem Alltag gegenwärtig ist. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Dazu passt ja, dass im Brief folgt: Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist Gottes Wille in Jesus Christus für euch. Das "für euch" hat, finde ich, nochmal eine ganz besondere Betonung verdient. Denn die Dankbarkeit ist vor allem für die Menschen und somit auch für uns da. Es unterstreicht, dass Gott Jesus für die Menschen und für uns auf die Welt gesandt hat. Und es gilt, dass die Menschen und auch wir in ihrem eigenen Leben erkennen, was Gott ihnen Gutes getan hat und sie somit Vertrauen auf seine Gnade leben können.
Dankbarkeit ist damit ja nicht nur eine zeitweilige Reaktion auf etwas Gutes, das uns widerfährt, sondern eine Geisteshaltung, die wir für unser ganzes Leben einnehmen sollen. Deswegen unterstreicht Paulus auch anschließend die Bedeutung des Geistes, wenn er schreibt: Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt.
Den Geist löscht nicht aus. Das erinnert mich an das Wirken des Heiligen Geistes an Pfingsten. Der Geist kommt in Form von Feuer auf die Menschen herunter. Dieses Feuer gilt es nicht auszulöschen. Im Gegenteil, es soll darauf geachtet werden, dass es weiter brennt und dass das Wirken des Heiligen Geistes in unser Leben integriert wird. Auch prophetische Reden sollen nicht verachtet werden. Aber was sind prophetische Reden eigentlich? Paulus möchte hier sein Augenmerk auf eine ganz besondere Art des Wirkens des Heiligen Geistes legen. Sei keine Verachtung geben, allerdings bedarf es eine Prüfung des Gesagten. Den Menschen wird trotz Gottes Lenkung die Freiheit des eigenen Prüfens überlassen und sie können somit eine aktive Rolle übernehmen. Mit wachem Verstand soll dies geschehen und schließlich das Gute behalten und das Böse gemieden werden. Wollen wir das nicht eigentlich alle? Nur das Gute im Leben erleben und von dem Schlechten und von dem Bösen uns abwenden und es hinter uns lassen? Aber was ist eigentlich das Böse?
Das finde ich gar nicht einfach zu sagen. Aber ich glaube, das Böse ist das, was dich am Leben hemmt, das kein Glück mehr zulässt, weder für dich noch für andere. Das Böse macht durch alles einen Strich durch die Rechnung. Und das Böse sieht immer alles schlechter, als es eigentlich ist. Es bringt die Hoffnungslosigkeit. Das Böse ruft immer zu: Lass es sein, mach es lieber nicht. Und das Böse gibt schnell auf: dich, die anderen, das Leben und Gott.
Aber Gott ist eben größer als das Böse. Das ist das Gute. Deshalb ist es Gott, auf den Paulus zum Ende des Briefabschnitts zurückkommt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun.
Das finde ich jetzt besonders interessant, denn was zuvor gefordert wurde, kommt nun selbst im Brief vor. Ein Segenswunsch, ein Gebet. Und auch das, was du schon zu Beginn angesprochen hast, Theresa, wird hier genannt: das Kommen des Herrn. Da kam mir natürlich direkt der Advent in den Sinn, denn in dieser Zeit erwarten wir ja auch die Ankunft des Herrn. Das ist eine ganz besondere Zeit. Und vielleicht ist es auch etwas, was wir häufiger im Alltag versuchen können: die Ankunft des Herrn zu erwarten, auf Gott zu warten. Nicht nur als eschatologische Zukunft, also in einer Zeit der letzten Dinge, sondern die Ankunft in unserem Leben, immer wieder. Eschatologische Existenz bedeutet nämlich Sein in Christus, Sein im Geist. Und das geht schon heute. Und so erscheint mir der Brief eben auch nicht mehr nur eine Belehrung über zukünftige Ereignisse, sondern es ist für mich eine Tröstung für die Gegenwart. Denn wir haben einen Grund für die Zuversicht. Das ist Gottes Treue. Und in der Gewissheit auf diese Treue heißt es nicht, sich zurückzuziehen, sondern aufgrund dieser Hoffnung ins Handeln zu kommen. Wenn wir nämlich nicht untadelig sind und das Böse aus unserem Leben nicht heraushalten können, dann werden wir dank Gottes Gnade dennoch geheiligt. Und für mich steht deswegen dieses Gebet am Ende. Es ist Ausdruck davon, dass wir uns nicht selbst heiligen können, sondern dies ein Geschenk Gottes ist.
Daran werden wir erinnert, wenn wir hören: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun.
Amen.